Ja, hi und hallo. Da sind wir wieder. Grüß Gottle und herzlich willkommen in die Welt aus unserem Podcast-Studio in Gerlingen. Heute kommt auch schon die zweite Folge des Podcasts, der sich fast ausschließlich mit den Frauenmannschaften des VfB Stuttgart respektive des VfB Obertürkheim beschäftigt. Wieder mit dabei sind der Pascal zu finden unter @paradise.
Die Heike auf Twitter zu finden unter hhoffmann1893.
Und der Daniel auf Twitter zu finden unter danipfo.
Und wie schon in der Vorstellungsfolge angekündigt, haben wir heute unseren ersten Gast in der Runde. Es ist eine Person, die fast wie keine andere für den Frauenfußball beim VfB Stuttgart steht, die den Frauenfußball quasi personifiziert. Sie hat früher selber Höherklasse gespielt, ist mittlerweile Vereinsmanagerin beim VfB, nebenbei noch Co-Trainerin der ersten Mannschaft und, was sie noch sympathischer macht, eine waschechte Gerlingerin. Herzlich willkommen, Lisa Lang, auf Twitter zu finden unter @langli2109.
Hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank erstmal, dass du den jetzt für dich nicht ganz so weiten Weg auf dich genommen hast und zu uns ins Brustring-Frauen-Studio gekommen bist. So wie ich mich erinnern kann, ist es ja nicht das erste Mal, dass du in diesem Gebäude bist. Auch da gibt es eine Geschichte, die aber wahrscheinlich an einem anderen Tag mal erzählt werden wird. Ja, kommen wir zu dir, liebe Lisa. Du bist waschechte Gerlingerin, bist hier aufgewachsen, geboren. Wo bist du eigentlich geboren?
In Stuttgart-Bad Cannstatt.
Wo sonst? Wo denn sonst?
Ja, ich komme aus Gerlingen und bin in Leonberg geboren. Aber ja, lassen wir dies. Du bist dann hier auch zur Grundschule gegangen. Welche Grundschule war das?
Ja, im Genbühl draußen, in der Breitwiesen.
Breitwiesen,
war ich auch. War ich auch. Ja. Man glaubt es ja nicht, ich auch. Die gab es da schon.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay. Cool. Und bist denn hier aufs Gymi gegangen?
Nee, ich habe bewusst mich dann für die Realschule danach entschieden, weil ich da schon den Fußball im Fokus hatte und mir einfach genug Zeit lassen wollte, auch die Trainingsmöglichkeiten wahrzunehmen. Okay. Und dementsprechend habe ich mich für die Realschule entschieden, weil damals auch die Mittagsschule dann noch nicht so ausgiebig war wie auf dem Gymnasium. Okay. Aber ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall danach noch weitermachen will. Mhm. Und das habe ich dann auch getan, habe dann hier die Realschule abgeschlossen und bin dann auf die Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, die auch als Elite-Schule des Sports und des Fußballs in Stuttgart ganz tolle Angebote hat, gerade für Kadersportler und Sportler und Sportlerinnen, die sich zumindest eine kleine Karriere in ihrer Sportart erhoffen. Und habe dort dann mein Wirtschaftsgymnasium abgeschlossen.
Okay. Und hast du denn parallel schon Fußball, seit wann spielst du Fußball oder wo hast du angefangen? Wahrscheinlich hier in Gerlingen gibt's nur einen Verein.
Damals gab es tatsächlich noch zwei. Damals gab es ja noch die KSG Gerlingen und den FC Genbühl. Ja. Und habe damals bei den Jungs bei der KSG angefangen, in ganz jungen Jahren. Und bin dann irgendwann zum FC Genbühl, die dort eine Mädchenmannschaft angeboten hatten, aber nur in der U17 Altersstufe. Ich war, glaube ich, gerade 14 und hatte auch wenig Lust eigentlich mit Mädels Fußball zu spielen, weil ich noch der Meinung war, das können die, glaube ich, gar nicht so gut. ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Die Denke hatten viele früher. Und bin dann aber schon mit 14 eben zu den B-Juniorinnen hier beim FC Genbühl dazu gestoßen, habe da meine ersten Schritte gemacht, relativ gut weiterentwickelt und bin dann zum TSV Münchingen gewechselt, wo ich einige Zeit verbracht habe und bin dann dort gesichtet worden vom FV Löchgau, wo ich dann auch über 5 Jahre aktiv war, es bis in die zweite Bundesliga im Frauenbereich geschafft habe und habe dann aber auch den Weg nach Münchingen wieder zurückgefunden. Und da dann meine aktive Karriere beendet.
Okay. Wann hast du die beendet? Ist noch nicht so lange her, oder?
Nee, also so einen richtig krassen Schlussstrich gab es eigentlich auch nie so richtig. Ich bin ein bisschen gebeutelt durch Verletzungen gewesen, hatte 2 Bandscheibenvorfälle, womit es dann einfach nicht mehr ganz so geschmeidig ging, vor allem am Tag nach dem Spiel, sodass ich mich dann schon auch damit befasst habe, was mache ich denn eigentlich danach, wenn es aktiv nicht mehr geht. Habe meinen Trainerschein gemacht, habe die B-Lizenz beim WV abgeschlossen. Ja. Und war dann 2 Saisons ein bisschen Spielertrainerin, mehr Trainer als Spielerin. Aber wenn Not an der Frau war, bin ich nochmal eingesprungen, sodass es eigentlich erst mit der letzten Saison so richtig in Münchingen zu Ende ging.
Habe ich auch so im Hinterkopf, dass du letztes Jahr ja auch noch gekickt hast so, und dich dann da auch verabschiedet hast.
Genau.
Abschlussfahrt, die Davon habe ich noch gehört. Das war dann wahrscheinlich so der Schlusspunkt.
Da. Ja, also ich war mehr als 10 Jahre dann zum zweiten Mal in Münchingen und da auch wirklich sehr, sehr tolle Zeiten verbracht. Habe viele Aufstiege und Pokalsiege feiern dürfen und von dem her wächst einem da das Team und auch alle Leute drumherum natürlich sehr ans Herzen, weshalb man da nicht einfach Servus sagt, sondern wir haben das schön auf Mallorca zelebriert und haben da, glaube ich, ein ganz gutes Ende gefunden dann für die Saison und auch für meinen Part in Münchingen.
Und what happens on Mallorca stays on Mallorca,
natürlich,
oder?
Natürlich, so kürze ich das, genau. Ja, also dann hattest du die Kotta-Schule beendet und wie ging es dann in Richtung Beruf weiter, oder?
Ja, also ich wollte eigentlich schon immer dann auch im Bereich Sport irgendwie beruflich Fuß fassen, wusste aber gar nicht so richtig, was es so gibt oder was das Richtige für mich ist. Hatte da dann noch die Idee, vielleicht auch Lehrerin zu werden, was ich mir relativ schnell wieder aus dem Kopf geschlagen habe, nachdem ich ein Semester an der Uni Tübingen Germanistik studiert habe, mich nicht gecatcht und habe also relativ schnell den Schwenk dann Richtung Betriebswirtschaftslehre gemacht, habe dann in Nürtingen an der Hochschule BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert und bin danach auch erstmal arbeiten gegangen. Zum einen natürlich, um Geld zu verdienen und zum anderen, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass so ein richtig gutes Studienangebot da ist, wo ich jetzt Richtung Sport mich nochmal vertiefen könnte. Und habe dann 5 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet in Leonberg, konnte da viele, viele Einblicke gewinnen und auch viel lernen. Wir in vielen Firmen unterwegs waren, viele unterschiedliche Themenstellungen bearbeiten durften und dann kam auf einmal die VfB-Akademie.
Also in der Unternehmensberatung, das war aber dann nicht sportspezifisch, sondern es war irgendwie
was ganz anderes.
Was ganz anderes.
Es war tatsächlich Schwerpunkt Automobilindustrie und Maschinenanlagenbau.
Okay.
Wovon ich davor völlig blank war natürlich. Okay. Aber es ging viel um Projektmanagement, also um Prozesseffizienz, auch um Organisationsentwicklung.
Ah, cool.
Und deswegen eher weniger fachgebunden, aber hatte natürlich im ersten Step überhaupt gar nichts mit Sport zu tun. Und das war auch so ein bisschen der Makel an dem Ganzen. Es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, es war vielseitig, kein Tag war wie der andere, das schätze ich sehr, aber irgendwie war es trotzdem nicht so, dass meine Leidenschaft entfacht hätte. Und deshalb habe ich mich dann schon nochmal auf die Suche begeben, mich Richtung Sport auch beruflich irgendwie niederzulassen. Und wie gesagt, dann kam die VfB-Akademie und hat auf einmal dann den VfB-Master, wie er umgangssprachlich genannt wird, ins Leben gerufen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich meine Chance, zum einen den Master draufzusetzen, also da nochmal akademisch mich weiterzubilden, aber vielleicht dann auch beim VfB schon Fuß zu fassen.
Aber das war erstmal berufsbegleitend, oder?
Genau. Also das, ich habe weiterhin Vollzeit gearbeitet, bin dann von meinem Arbeitgeber freigestellt worden, um die Studienblöcke quasi wahrnehmen zu können und habe das on top gemacht. Ja.
Und dem war schon bewusst, dass der Weg dann vielleicht von ihm als Arbeitgeber womöglich für Lisa Lang weggehen könnte?
Ich glaube unterschwellig schon, ja. Ich habe ja auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich für den Fußball und insbesondere für den Frauenfußball brenne. Bin auch als VfB-Fan, macht da ja kein Geheimnis drum. Und ja, letztlich fand ich es gut, dass sie mich als ihre damalige Mitarbeiterin unterstützt haben, mir die Chance geboten haben, mich da weiterzuentwickeln. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht das Unternehmen früher oder später mal verlassen werde. Und am Ende war es dann auch so. Also ich habe mich dann auch einen gewissen Zeitraum verpflichtet gehabt, aufgrund dessen, dass sie mich freigestellt haben, dass ich da bleibe. Am Ende kam alles anders und der VfB hat gerufen, weil sie jemanden gesucht haben, der das Vereinsmanagement übernimmt. Und so sind sich dann auch alte Arbeitgeber und VfB einig geworden, dass ich schon früher für den VfB einspringen kann.
Okay. Und wie ist das? Ich meine, da zahlt man ja auch, das kostet ja auch was, der Master. Zahlt es dann der Arbeitgeber oder musst du da in Vorleistung treten? Oder?
Also ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Modelle. Ja. Also wir waren damals 10 Studierende und jeder hat das Konzept auch anders angegangen. Ein paar waren schon beruflich unterwegs. Die sind dann wie ich freigestellt worden. Im Gegenzug haben sie sich dann verpflichtet. Mhm. Es gab aber auch Kommilitonen, die Urlaub genommen haben, also das völlig losgelöst vom Arbeitgeber für sich gemacht haben. Ja. Aber dass jetzt da eine finanzielle Unterstützung da ist, wüsste ich jetzt nicht, weil es natürlich bei vielen auch einfach fachfremd war und der eigene Arbeitgeber da noch nicht den Mehrwert für sich selber gesehen hat, weshalb er das finanziell unterstützen sollte. Also auch jetzt in meinem Fall, ich habe das komplett selber getragen.
Okay, boah, schön. Und dann war das der erste Jahrgang, gell?
Ja.
Ist ja groß gefeiert und wir haben jetzt, glaube ich, im E-Sports auch jemand, der
genau. Der Niklas.
Der, genau, der auch mit dir den Abschluss als erstes gemacht hat. Ja, coole Sache.
Ja, wir waren auf jeden Fall eine coole Truppe, total bunt zusammengewürfelt. Am Anfang weiß man ja auch nicht, welche Leute da auf einmal zusammenkommen. Ich dachte, dass das vielleicht auch so ein Auffangbecken von, in Anführungszeichen, gescheiterten Karrieren ist, die sich jetzt akademisch weiterbilden wollen. Aber weit gefehlt. Also wir hatten da wirklich alles von absoluten Sportjunkies, die auch im Sport schon irgendwie aktiv waren und auch beruflich dort bei Verbänden aktiv sind, bis hin zu Leuten, die sich mit dem VfB null auskennen und identifizieren und auch jetzt vom Fußball nicht die Beziehung dazu haben. Von dem her waren wir ein bunt zusammengewürfelter Haufen von 10 Leuten, die sich aber über die 2 Jahre so gut formiert und zusammengefunden haben, dass da heute noch ganz enge Freundschaften
ausresultiert sind. Also da seid ihr ja jetzt noch in Verbindung dann wahrscheinlich, oder?
Also natürlich nicht mehr mit allen, auch nicht mehr in der Frequenz, wie es vielleicht zu den Studienzeiten war, aber es sind immer noch sehr gute Freunde übrig geblieben und teilweise jetzt auch Kollegen. Ja. Also wir haben jetzt einen Kollege, der damals als Athletiktrainer der U21 gestartet ist und jetzt auch in der Geschäftsstelle arbeitet, Bereich CSR. Wir haben mit Charlotte Hutt eine gute Kollegin gehabt, die schon beim VfB damals aktiv war, mittlerweile woanders arbeitet. Aber das sind ja enge Vertraute weiterhin, denen man immer noch gut befreundet ist und viel im Kontakt steht.
Cool. Und streamst du dann? Also guckst du dir die Streams auch an vom Niklas?
eher weniger, muss ich gestehen. Ich finde es beeindruckend und er hat auch tatsächlich für uns noch so eine kleine Lehrstunde damals gegeben. Aber ist ja völlig verrückt. Ja. Also die Fingerfertigkeit, die der da an den Tag legt und die Emotionalität, die der da auch reinpackt, ist ja schon Wahnsinn. Ja. Muss man auch positiv verrückt sein, glaube ich, für den E-Sport. Aber nee, also ansonsten bin ich da leider noch nicht so aktiv mit dabei. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit dafür.
Ja, nachvollziehbar. Aber wenn du mal Zeit hast, also wir haben den auch abonniert, Pascal und ich.
Ja, das haben wir.
Genau. Nee, also wenn du mal Zeit hast, lohnt sich auf jeden Fall. Der bringt da wirklich sehr viel Emotionalität rein. Ja. Genau, top.
Ja, dann kommen wir wieder zum Thema Frauenfußball zurück, das ja hier so ein bisschen die Hauptrolle spielt. Ja, es gibt ja so eine Vorgeschichte auch beim VfB bezüglich Frauenfußball, eine langjährige, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwelche Ordner da vorgefunden hast mit Unterlagen, die zum Teil…
Bitte?
Verstaubte. Verstaubte, ja. Also ist ja bekannt, glaube ich, dass ich auch viele Jahre da vieles versucht habe. Das waren immer vielleicht falsche Zeitpunkte, falsche Personen. Also ich allein weiß von 10 Jahren, die das ich relativ eng begleitet habe. Es gab davor schon Zeiten, wo auch damals der VfL Sindelfingen halt dadurch als höchstspielende Mannschaft in dem Umfeld Stuttgart immer in Gesprächen wieder war. Und ja, jetzt würde uns mal interessieren, vielleicht aus deiner Sicht mal den Rückblick nochmal zu machen, wie der Prozess verlief zur Entscheidung, zu der Kooperation, wie es jetzt heute umgesetzt ist mit Obertürkheim. Was war da der Startpunkt? Wie ging das los? Und wie hat sich das dann entwickelt, dass es zu der Entscheidung kam?
Also muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil die grobe Konzeption, die wir jetzt heute leben und die auch umgesetzt wurde, schon vor meiner Zeit gestartet und begonnen ist. Damals hat Klaus Vogt eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die mit seiner Kandidatur bzw. mit seinem Amtsantritt einherging, die sich mit dem Thema Frauenfußball und einer Machbarkeitsstudie beschäftigt haben, die einfach da auch schon mal so ein paar Rahmenbedingungen einfach abgeprüft haben, wie kann man es umsetzen, mit wem kann man es umsetzen, wie ist es auch finanziell stemmbar und so weiter und so fort. Und ich bin dann am 1. April 2021 ja zum VfB dann als hauptamtliche Vereinsmanagerin dazugekommen und durfte dann diese Gruppe auch mit übernehmen, die sich dann auch neu formiert hat, mit neuen Personen bestückt wurde. Und wir haben dann auf das aufgesetzt, was die Gruppe aber auch schon angefangen hat. Also es war extrem wertvoll, was da ausgearbeitet wurde mit einer Agentur auch gemeinsam, um auch eine gewisse Transparenz und auch Unabhängigkeit reinzubekommen. Weil es ist immer so, wenn man aus der Region kommt, es hat große Vorteile, weil man viele kennt, weil man viele Strukturen kennt, weil man handelnde Personen kennt, aber man hat auch immer eine gewisse Voreingenommenheit. Und das ist auch nicht immer zwingend gut. Deswegen hat man sich auch bewusst dafür entschieden, da noch jemand Unabhängiges aus München mit dazuzunehmen, die einfach faktenbasiert gewisse Dinge analysiert. Und das war dann so ein bisschen die Grundlagen. Man hat gewisse Schwerpunkte und Prioritäten verteilt. Man hat mit vielen Vereinen auch gesprochen. Das war die Grundlage, weil man sich relativ früh dafür entschieden hatte, was auch aus meiner Sicht die völlig richtige Entscheidung war, zu sagen, man möchte kooperieren. Man möchte sich an einen bestehenden, erfolgreichen Verein anschließen und möchte nicht, ähnlich wie es Borussia Dortmund jetzt macht, alleine was aufziehen und aus der untersten Liga starten. Weil wir einfach sagen, wir haben schon so viel Zeit eigentlich verschenkt, in Anführungszeichen, indem wir nichts im Frauenfußball gemacht haben. Wenn wir jetzt klein starten und unten beginnen, brauchen wir mindestens 8 bis 10 Jahre, bis wir überhaupt attraktiv sind für die richtig guten Talente.
Und die Frage des Mehrwerts ist ja auch, die ich mir in dem Zusammenhang dann, wie du gerade sagst, Borussia Dortmund stelle. Für wen hat es einen Mehrwert, wenn jetzt eine Mannschaft da durchläuft, die jedes Spiel 15-0 gewinnt und so eben 2-3 Jahre braucht, bis sie an einer gewissen Stelle ist? Und für wen bietet das jetzt einen Mehrwert? Also da entwickelst du keine sportlichen Strukturen, sage ich mal, großartig, also im Sinne von Leistungssport. Und das war dann aus deiner Sicht eben schon VfB-Position, dass man sagt, man will schon auch in eine gewisse Richtung da, also auch leistungsmäßig gehen.
Ja, ich würde jetzt den Dortmundern gar nicht absprechen, dass sie nicht auch Ziele hätten, vielleicht mal professionellen Sport anzukommen. Aber die Herangehensweise war halt dahingehend eine völlig andere, weil es die, also ich war doch sehr eng mit der Svenja Schlenker im Austausch. Wir haben uns da echt häufig ausgetauscht, weil wir eben so völlig unterschiedliche Modelle fahren. Und man muss da auch so ein bisschen die Geschichte des Vereins einfach mit einbeziehen. Also Dortmund hat einfach die Situation auch, dass natürlich im Ruhrpott relativ viele gute Mannschaften in nahem Umkreis schon vorhanden sind. Also wenn ein gutes Talent Fußball spielen will, dann kann die sich entscheiden, ob sie dann am Ende in Duisburg spielt, ob sie in Leverkusen spielt, in Köln spielt, in Bochum oder wo auch immer. Also da gibt es einfach innerhalb von wahrscheinlich 100 Kilometer 6 gute Vereine, die ihr relativ ähnliches fußballerisches Niveau anbieten. Und das gibt es bei uns einfach nicht. Also bei uns ist einfach dieser schwarze, dunkle Fleck im württembergischen Bereich so groß gewesen, dass wir einfach gesagt haben, wir können jetzt eben nicht, wie angesprochen, diese 18 Jahre warten, bis wir dann mal Auswahlspielerinnen oder tatsächlich junge Talente aus der Region so fördern können, dass es unserem Anspruch gerecht wird.
Und dass sie mal hier bleiben können einfach.
Ja, genau. Du verlierst ja auch Talente.
Also alle. Das ist ja, also wenn Freiburg dann immer in der U17-Finalrunde spielte und von ihrer tollen Nachwuchsarbeit berichtet hat, da konnte man sich dann als Insider schon manchmal ein bisschen ein ablachen, wenn man die Kader angeguckt hat und sieht, da sind eben 8 Mädels aus Württemberg
im Kader. Genau, das ist ja tatsächlich in der Vergangenheit schon häufig so gewesen, dass auch die Region Stuttgart oder der württembergische Bereich extrem viele gute Talente hatte, die es ja am Ende sogar in die Nationalmannschaft geschafft haben und man manchmal vergisst, dass die aber von hier sind, weil sie halt viel zu früh schon sich einem anderen Verein aus einer anderen Region anschließen muss. Und genau dem wollten wir eigentlich jetzt mal entgegenwirken und sagen, jetzt setzen wir unseren Pflock. Jetzt haben die Mädels auch in Württemberg eine Heimat und haben nicht nur die TSG Hoffenheim oder den SC Freiburg oder auch den SC Sand, die das losgelöst von der professionellen Männerabteilung sehr, sehr gut machen. Wollten wir einfach, da jetzt unseren Mädels aus dem Schwabenländle eine Heimat bieten. Ne? Ja. Und das war eigentlich ein Beweggrund, weshalb man gesagt hat, also Kooperation, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Mit der ausschlaggebende Punkt. Man hat dann mit den Vereinen, die in Frage gekommen sind, die auch anhand von Kriterien ausgewählt worden sind. Zum einen war das die Nähe natürlich, dass man eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, dass man nicht nochmal eine Stunde vom Training nach Stuttgart fahren muss oder umgekehrt. Aber auch natürlich so ein bisschen der strukturelle Aufbau innerhalb des Vereins, auch die Bereitschaft. Also es gab auch Vereine, mit denen wir gesprochen haben, die da eigentlich gar kein Interesse dran hatten, sondern die froh waren, dass sie das für sich so losgelöst machen konnten. Andere wiederum waren total froh und angetan davon, dass sich der VfB gemeldet hat. Und so ist man dann einfach anhand von einer Gewichtungsmatrix ganz rational auf diesen Faktoren basierend auf eine Top-Rangliste gekommen von 3 Vereinen, mit denen man intensiv nochmal gesprochen hat, auch was deren Pläne angeht, wie die Jugendarbeit auch aufgestellt ist. Und am Ende war einfach der Fit am allergrößten beim VfB Obertürkheim, die aus eigener Kraft die Regionalliga weiterhin nicht betreiben hätten können, weil es finanziell, infrastrukturell und auch ressourcentechnisch nicht möglich gewesen wäre. Und zum anderen ist es natürlich ein Steinwurf von Cannstatt weg, was für uns völlig logisch war und auch gegenüber zum Beispiel Sindelfingen, die ja lang die Nase vorn hatten, einfach aufgrund der Historie, da hätten wir halt teilweise im Berufsverkehr 1 Stunde hingebraucht. Ja. Dann sind die Trainingsbedingungen dort unklar gewesen aufgrund des Umbaus vom Flaschenstadion und so weiter und so fort. Und deshalb war relativ schnell klar nach einigen Gesprächen, dass man sich menschlich auch sehr gut versteht, dass man da eine Basis hat, dass man auch einen Weg und ein Ziel verfolgen würde und hat sich dann aufgrund dessen eben in der Summe für Obertürkheim entschieden.
Wer war der 3. Verein? Also wenn du das sagen darfst.
Der 3. Platz, ehrlicherweise, ging so ein bisschen an mehrere Vereine gleichzeitig. Okay. Also der TSV Münchingen war tatsächlich noch lange mit im Rennen. Mein Verein, genau, den ich sehr gut kenne. Es war dann aber auch der SV Hegnach natürlich nochmal mit im Gespräch und aber auch die Waldebene Ost, also momentan unser Ligagegner in der Oberliga, mit denen man schon nochmal detailliert gesprochen hatte. Okay. Aber da war immer dann irgendein, mindestens ein Punkt nicht so gegeben, dass man dann gesagt hätte, okay, das ist, glaube ich, im beiderseitigen Einvernehmen eine Top-Lösung.
Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich auch, die Nähe ist ja sensationell. Also ich meine, mit der S-Bahn, zwei Stationen, bitte wichtig, zwei Stationen.
Zwei Stationen, okay.
Nicht eine, so wie ich es mal gemacht habe. Ich bin einfach in Untertürkheim ausgestiegen und habe da.
Ja, mit Untertürkheim hast du irgendwie auch eine Beziehung. Man weiß nicht so genau, woher die kommt, aber ja.
Inselbad.
Inselbad, ja.
Genau. Nee, das ist ja schon klasse.
Also. Ja, und dann war es ja am Ende dann auch in dem Zusammenhang so, dass inzwischen dann ja die sportliche Situation so war, dass Obertürkheim mit den Frauen ja die höchste Liga, also im, in dem Bereich dann auch begleitet hat sozusagen, ne, mit der Regionalliga. Ja.
Sollte anders kommen, aber so ist es im Sport.
Das war
nie planbar.
Ja. Ja gut, also als Conclusion, sagen wir mal, auch zwischen uns so, kann man ja sagen, dass die Wichtigkeit einfach darin besteht, dass jetzt der Schritt einfach gegangen wurde, dass man sich auf den Weg gemacht hat. Und mal das seriös angeht, weil, wie wir gesagt haben, dass die verstaubten Ordner Zeugen, Zeitzeugen sind. Und ich denke, das ist so diese, wie du vorhin auch gesagt hast, den Mädels einfach hier mal einen Ankerverein zu bieten, dass die einfach eine Aussicht haben. Weil es ist halt beim Mädchen anders wie bei den Jungs, Stand heute jedenfalls noch, dass die wollen mit 14 nicht von der Familie weg oder irgendwohin nach Frankfurt oder nach keine Ahnung wo, sondern die wollen eigentlich bei ihren Freunden bleiben und irgendwie den Sport dann in ihrem...
Ja, nichtsdestotrotz ist das ja für viele, also wenn du mit denen mal sprichst, einfach ein Traum, jetzt im Brustring auflaufen zu dürfen und zu können. Also dass die da ja
das
auch
sowieso,
genauso begeistert sind und waren. Ja.
Ja, genau. Gut, soweit dazu.
Soweit zur Vergangenheit. Kommen wir mal zur Gegenwart, Lisa. Du bist ja jetzt, was machst denn du eigentlich alles? Du bist Vereinsmanagerin, du bist Co-Trainerin, du bist darüber hinaus auch überall involviert. Und wie sieht denn dein Profil aus gerade?
Gute Frage. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel mittlerweile geworden. Viele, in Anführungszeichen, Baustellen, die ich begleiten darf. Also auf dem Blatt Papier bin ich immer noch Vereinsmanagerin im e.V. und kümmere mich um die Belange des Vereins, wozu Frauenfußball ein Baustein ist. Jetzt haben wir ja die erste Frauenmannschaft Richtung AG verschoben, aus belastbaren Gründen, und bin da eben auch fürs Teammanagement, also für die komplette Orga rund um das Team der ersten Mannschaft zuständig, und versuche gleichzeitig mit der Zeit, die noch übrig bleibt, halbwegs professionelle Strukturen aufzubauen, um das Ganze nachhaltig einfach auch aufzustellen. Dass wir nicht nur jetzt in diesem Jahr ganz gut und ordentlich Fußball spielen können, sondern dass wir uns da in der Region verankern, dass wir Partner finden, die das Thema mit uns gemeinsam angehen wollen, und dass wir aber auch intern solche Strukturen und Prozesse etabliert haben, dass wir ja irgendwann wirklich mal professionell in allen Bereichen, sportlich wie auch organisatorisch, aufgestellt sind. Und das ist eine Mammutaufgabe, und da reichen tatsächlich auch 40 Stunden bei weitem nicht aus. Zusätzlich, klar, darf ich dann noch Co-Trainerin im Moment sein von der ersten Mannschaft, was auch nochmal viel Zeit erfordert, aber auch extrem viel Spaß macht.
Ja.
Und ja, das sind zumindest jetzt mal die Aufgaben, die ich beim VfB als solches habe. Nebenher bin ich noch Trainerin im WV-Lehrstab und darf da noch die kleinen Küken trainieren, also die Stars von morgen hoffentlich.
Okay.
Und es macht dann auch extrem Spaß.
Ist das dann in Ruid, oder?
Unterschiedlich. Also wir sind meistens auch ausgelagert mit unseren Trainingseinheiten, sind da auch auf andere Vereine angewiesen, dass wir dort die Trainingsmöglichkeiten nutzen dürfen, sind zeitweise aber auch an der Sportschule direkt und haben dann eben auch Sichtungslehrgänge oder Turniere, wo wir mit den Mädels on Tour sind.
Stellst du da eine Veränderung schon fest, so ein bisschen? Die Mädels wissen ja wahrscheinlich, dass du vom VfB jetzt bist. Und wirkt sich das aus in diesem Alltag im Rahmen WEV? Und auch rückblickend nochmal vielleicht auf die EM im Sommer. Gibt es da auch Auswirkungen, die man feststellt, dass sich das so ein bisschen schon bemerkbar macht?
Also ich glaube, insgesamt ist schon das Thema Mädchen- und Frauenfußball nochmal ein bisschen populärer wieder geworden. Es hat auf jeden Fall wieder Mädels in die Vereine gespült. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ob das jetzt direkt beim WV ankommt, müsste ich mir mal eine Statistik davon ergeben lassen, weil am Ende kommen ja beim WV in den Auswahlmannschaften auch nur die Besten wiederum raus. Und normalerweise, die ja ein gewisses Talent mitbringen, sollten bestenfalls schon irgendwo organisiert in einem Verein spielen und damit dem WV bekannt sein. Aber ich glaube, in Summe ist die Menge an Mädels auf jeden Fall gestiegen. Ich würde jetzt weniger sagen, dass das von meiner Person abhängt, sondern vielmehr davon, dass es halt bekannt ist, dass der VfB jetzt was macht. Klar kennen die Mädels meine Rolle, die wissen das auch. Und dann kommt dann schon immer mal wieder die Nachfrage, ja, wie macht ihr es denn beim VfB oder macht ihr auch eine U15 oder macht es Sinn, dass ich zu euch wechsle? Also das sind schon Fragen, die aufkommen, die aber auch zu anderen Vereinen aufkommen. Und auch da ist uns wichtig, ich bin da nicht allein, sondern im Trainerteam mit Patrick Recknagel zusammen, der auch bei uns die U17-Juniorinnen beim VfB trainiert. Und es ist auch klar kommuniziert mit dem WV und auch abgeklärt, dass wir da unsere beiden Tätigkeiten trennen. Mhm. Dass wir einmal völlig unabhängig vom VfB eben Talente beim WV trainieren und da versuchen, individuell für jede Spielerin das Beste herauszuholen und am besten sie auch so zu beraten, wie es für sie, für ihre Eltern und für ihr schulisches Umfeld, ja, da den besten Verein zu finden. Und vielleicht ist es in manchen Fällen der VfB und in manchen Fällen sicherlich auch nicht. Aber dass wir da relativ vorsichtig sind und sehr zurückhaltend, sondern dass es eher momentan von den Mädels auskommt, dass sie einfach interessiert sind und wissen wollen, was denn da beim VfB passiert.
Ja, okay. Ja, ich denke mir halt, das ist für die Mädels natürlich schon auch so ein, das ist ja auch das Ziel, ne?
Ja.
Dass wieder mehr Mädchen spielen, dass sie das leistungsbezogen auch annehmen und.
Dass auch professionelle Strukturen einfach da sind.
Genau.
Ja, klar, klar.
Ja.
Wer nochmal zum VfB zurückkommt, wirst wahrscheinlich auch wieder lachen. Wie sieht denn dein so ein typischer Tag von Lisa Lang aus? Also schläfst du irgendwie bis 9 und kommst dann um 11 irgendwie ins Geschäft?
Homeoffice ist doch heute an
genau,
dieser, heutzutage
Homeoffice.
Genau.
Also einen typischen Tag gibt es eigentlich so klassisch gar nicht. Ich versuche tatsächlich an den trainingsfreien Tagen Homeoffice zu machen.
Welche sind das? Also wie.
Montag und Donnerstag haben wir kein Training. Da versuche ich tatsächlich eher von zu Hause zu arbeiten, um einfach auch mal aus dem Hamsterrad so ein bisschen auszubrechen und für mich in Ruhe arbeiten zu können. An den anderen Tagen bin ich meistens eigentlich immer im Büro oder irgendwo unterwegs, in Gesprächen bei Sponsoren, bei Partnern, bei interessierten Spielerinnen, auf dem Sportplatz und schaue nach dem Rechten oder häufig mittlerweile auch natürlich mit Heiko im Austausch. Also von dem her ist es schwierig, so einen Standardarbeitstag zu beschreiben, aber ja, ich mache da keinen Hehl draus. Also ich bin keine, die morgens um 7 den Laden aufschließt. Bin eher die, die um 10 abends abschließt, eben weil wir aufgrund der Vereinsmanager-Tätigkeit viele Abendtermine haben. Ja. Viele Sitzungen sind abends, weil wir viel mit Ehrenamtlichen arbeiten, die dann aktiv werden für den VfB, wenn sie ihrer normalen Tätigkeit nachgegangen sind. Von dem her verschiebt sich mein Tag eher ein bisschen nach hinten.
Ja.
Arbeite dann meistens morgens von zu Hause die erste Stunde, um den Verkehr nach Stuttgart durchfließen zu lassen und fahre dann ins Büro und bleibe dann auch immer so, dass ich quasi direkt zum Training fahren kann, weil sich das auch nicht lohnen würde, dann nochmal hin und her zu fahren. Und dementsprechend bin ich dann an den Trainingstagen meistens nie vor 10, 10:30 zu Hause.
Training, ja, gerade haben wir vorher im Vorgespräch gehabt, der momentan in Stuttgart.
Genau.
Also in Cannstatt.
Genau. Also wir sind ja schon seit Anbeginn der Saison dran, die Mädels auch ein Stück weit zum VfB schon an den Platz und an die Infrastruktur zu binden. Aufgrund der Platzthematik nicht immer ganz einfach, weil die Plätze ja so schon die NLZ-Mannschaften nicht ausreichen. Aber wir haben da tatsächlich ein paar gute Abkommen mittlerweile mit den Jungsmannschaften und auch mit dem Sportamt Stuttgart getroffen, sodass wir dienstags schon fest immer als Trainingstag an der Mercedesstraße trainieren dürfen. Und jetzt gerade in den Wintermonaten, wo die Rasenplätze noch wenig bespielbar sind, konnten wir uns da auch einigen, auch intern mit Abteilungssport, dass wir auch da den Kunststraßen beim VfB nutzen dürfen. Also, und das ist auch, glaube ich, zwingend notwendig, wenn man es professionell betreiben will und muss. Wir brauchen die Nähe, wir brauchen die Glaubwürdigkeit, aber wir dürfen auch unsere Heimat, und die ist nun mal in Obertürkheim, dürfen wir auch nicht vernachlässigen und verlieren. Und deswegen schauen wir schon, dass wir 1 bis 2 Mal an derselben Trainingsstätte sind, aber nie beides aufgeben wollen.
Ja. Wurzeln sind halt Obertürkheim, VfB ist Leidenschaft.
So. Ja, dann kommen wir wieder zum strukturellen VfB. Welche Teams spielen denn jetzt aktuell als VfB Stuttgart und welche als Obertürkheim? Und vielleicht kannst du auch noch was zur Liga-Zugehörigkeit der jeweiligen Mannschaften sagen.
Ja, also ganz.
Und vielleicht vorher hast du ja angedeutet, es gab gute Gründe, die jetzt schon vom Verein auch in die AG mit reinziehen.
Aber das betrifft ja nur die erste Frauenmannschaft.
Genau,
ja,
aber das
genau, ja.
Strukturell.
Ja. Also ganz grundsätzlich ist es so aufgebaut, dass wir Obertürkheim war mit 3 Mannschaften, mit 3 Frauenmannschaften bis zur letzten Saison am Spielbetrieb, und wir haben uns gemeinschaftlich darauf verständigt, dass wir 2 der 3 Frauenteams quasi rausgreifen und unter dem VfB Stuttgart-Dach laufen lassen. Somit sind wir jetzt mit der ersten Mannschaft dieses Jahr in der Oberliga unterwegs, mit der zweiten Frauenmannschaft in der Landesliga. Und die damalig dritte Frauenmannschaft von VfB Obertürkheim ist jetzt die erste Mannschaft. VfB Obertürkheim spielt in der Bezirksliga.
Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, wissen vielleicht nicht alle Hörer, kannst du vielleicht mal aufzählen, wie die Ligen aufgebaut sind im Frauenfußball? Ja.
Also etwas anders als im Männerbereich, aber nicht gänzlich verschieden. Bei uns gibt es keine, also zumindest in unserem Bezirk, auch da gibt es ja unzählige Unterschiede, je nachdem, wo man unterwegs ist und wie groß die Vereinsdichte ist. Aber bei uns in der Region ist es so, dass man mit der Bezirksliga, ist die unterste Klasse, startet, hat dann die Regionenliga, nicht zu verwechseln mit der Regionalliga, dann mit der Landesliga, dann die Verbandsliga, die Oberliga, die Regionalliga. Dann gibt es bei uns keine dritte Liga, wie bei den Männern. Dann kommt nämlich direkt die zweite Bundesliga und die erste Bundesliga. Also das heißt, wir sind momentan mit der ersten Frauenmannschaft in der vierten Liga unterwegs, mit der zweiten Mannschaft in der sechsten Liga unterwegs. Mhm. So kann man es ganz grob einordnen. Und zudem haben wir uns dann entschieden, die B-Juniorinnen, auch U17 quasi genannt, auch mit zum VfB zu nehmen. Hat relativ einfache Gründe, weil wir natürlich auch da schon unsere eigenen Talente bestenfalls mal durchschleusen können Richtung Frauenmannschaft. Auch da vielleicht, für die nicht so tief drin sind, im Frauenbereich gibt es keine A-Jugend. Es gibt keine U19, das hat man einfach strukturell nicht vorgesehen. Dementsprechend ist der Sprung extrem hart, weil man mit 16 dann schon zu den Frauen eigentlich gehört. Mhm. Und es ist echt schwierig und auch ein hartes Los meistens für die jungen Mädels, die rauskommen, weil sie da schon ganz anderer Wind erwartet. Ja. Und zudem haben wir dann eine Altersklasse tiefer, die U15 als Spielgemeinschaft gemeldet zwischen Obertürkheim und dem VfB. Auch da der einfache Hintergrund. Wir wollten einfach, wie gesagt, dass der VfB Obertürkheim weiterhin mit einigen Mannschaften am Spielbetrieb stattfinden kann. Aber wir auch gleichzeitig sicherstellen, dass die Top-Talente aus der U15 vielleicht auch schon mal früher hochgezogen werden können und in der U17 beim VfB mitspielen dürfen. Und es wäre sonst nicht gegangen, dann hätten wir dann Vereinswechsel machen müssen und es wäre dann für die Mädels eher mit Aufwand und unnötigen Passgeschichten verbunden.
Ja. Und so sind sie halt flexibel einsetzbar auch. Ne? So kannst du eine U15-Spielerin in der und in der Mannschaft spielen lassen, auch für die Entwicklung sicherlich jeweils immer ganz gut.
Genau, und uns ist auch wichtig, dass es tatsächlich eine gelebte Kooperation ist. Also dass wir da jetzt auch nicht dem VfB Obertürkheim dass es Rosinenpickerei ist, dass wir uns die guten Mannschaften und die guten Spielerinnen rausgenommen haben und den Rest in Anführungszeichen überlassen haben, sondern man hat bewusst sich dafür entschieden, dass der VfB Stuttgart der Partner für den Leistungssport sein soll und der VfB Obertürkheim für den Breitensport und für die Entwicklungsförderung. Und dementsprechend sind wir da auch eng im Austausch. Also wir haben auch weiterhin Events mit den Obertürkheim-Spielerinnen. Die gehören auch einfach weiterhin mit dazu. Wir haben eine gemeinsame Weihnachtsfeier auch gehabt zum Beispiel. Und das finde ich ist einfach ganz arg wichtig, dass wir da die Wurzeln nicht wieder verlieren und dass auch da ein Spielerinnenaustausch besteht. Also wir haben jetzt den Fall, dass wir in der Winterpause eine extrem gute Offensivspielerin aus Obertürkheim zum VfB wechseln haben lassen, weil sie einfach in Obertürkheim auf sie aufmerksam gemacht hat. Und damit jetzt in der Rückrunde bei den Frauen 2 am Start ist. Mhm. Und genau das, andererseits gibt es auch Spielerinnen, die in der zweiten Mannschaft nicht mehr so zum Zuge gekommen sind oder denen auch das Pensum vielleicht zu viel ist, die dann Richtung Obertürkheim wechseln. Und dieser Austausch soll einfach auch gegeben sein, weil wir wollen die Mädels ja trotzdem bei uns auf dem Sportplatz halten und nicht an andere Vereine verlieren.
Oder komplett verlieren. Oft verliert man die dann einfach auch komplett. Ja. Ne? Okay, Thema Mannschaft, Dani. Du machst da ein paar Fragen zur aktuellen Mannschaftssituation, glaube ich.
Ja, aber wie gesagt, die Frage nochmal wegen der Ausgliederung. Hast ja gesagt, es gab ein paar gute Gründe zu sagen, wir nehmen die jetzt aus dem Verein raus und nehmen die in die AG rein. Da vielleicht noch ein paar Sätze dazu?
Ja, also es ist keine Ausgliederung in dem Sinne, wie wir es im Profibereich hatten, sondern es ist eher eine Umgliederung oder ein Herauslösen von einer einzelnen Mannschaft. Hat den Hintergrund, da wir, auch wenn es nur in Anführungszeichen in Oberliga ist, haben wir natürlich jetzt ein extremes Medieninteresse geweckt. Wir haben auch großes Interesse bei Partnern und Sponsoren geweckt und wir dürfen die Allianz als großen Brand auf der Brust tragen. Wir dürfen Ritter Sport.
Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich habe hier Brustring Allianz drauf.
Tatsächlich, ja.
Ich habe mich richtig angezogen.
Und Ritter Sport.
Ja, und Ritter Sport.
Genau, und wir dürfen da zwei sehr große verdienende Marken auf dem Trikot tragen. Und dementsprechend stehen da einfach auch Gelder, ein bisschen der Gemeinnützigkeit im eingetragenen Verein im Wege. Und damit wir da einfach in keine Probleme kommen, haben wir einfach beschlossen, dass es auch auf lange Sicht, wenn man in den professionellen Fußball wachsen möchte, sicherlich einfacher ist, die Abwicklung in der AG zu machen, ja, und dementsprechend alle Themen und alle Aufgabenstellungen, die die erste Mannschaft betreffen, in die AG zu verlagern, weil wir dann eben mit Sponsoren ganz anders verhandeln können, weil wir auch Spielerinnen Verträge anbieten können, weil wir auch da, und das ist uns auch wichtig, einfach den Mädels eine gewisse Wertschätzung für den Aufwand, den sie betreiben, zurückzuzahlen, und es ist in solcher Dimension einfach insgesamt viel, viel einfacher in der AG als im EV, weil durch die Gemeinnützigkeit einfach da viele Dinge limitiert sind.
Ja, ja, klar. Klar. Ja, dann Frage, wie geht's der Mannschaft? Wie fit sind sie? Wie geht's den Knien?
Wie sind sie aus der Weihnachtspause gekommen?
Genau, aus der Weihnachtsfeier oder Weihnachtspause, genau.
Gut soweit. Also sie machen einen guten Eindruck. Ich glaube, es waren einige sehr fleißig auch über die Weihnachtstage. Ja. Wir haben bewusst relativ früh wieder Training angefangen, haben gleich in der zweiten Januarwoche im Teamtraining wieder gestartet, hatten dann ja auch unser Trainingswochenende, ja, um auch da die Neuzugänge ein Stück weit mit an Bord zu nehmen, dass die relativ schnell integriert werden, dass man sich kennenlernt, und haben jetzt eine Self-Training-Woche eingebaut gehabt, weil einfach sonst in Summe die Vorbereitung zu lange wäre bis Mitte März, um die Spannung hochzuhalten. Und dann haben wir den Mädels jetzt nochmal in Anführungszeichen freigegeben, haben aber individuelle Pläne und Läufe mitbekommen. Wir haben ja kurz vor Weihnachten dann noch eine tolle Kooperation mit einem Fitnessstudio, mit Puls hinbekommen, sodass die Mädels auch unabhängig von unseren Einheiten jederzeit das Fitnessstudio nutzen können, gerade bei den aktuellen Witterungsbedingungen. Wenn man nicht weiß, ob das Training ganz normal durchführbar ist, ist es eine super Sache. Von dem her, ja, sind jetzt so die ersten Eindrücke sehr, sehr gut. Ich glaube, es hat jeder Bock, dass es auch wieder losgeht. Wir probieren noch relativ viel aus, ja, versuchen auch die aus der Verletzung zurückgekommen sind, wieder zu integrieren, zu gucken, auf welchem Stand sie sind.
Vielleicht mal, wer war jetzt langzeitverletzt und wer kommt jetzt wieder ein bisschen rein und für wen reicht es jetzt vielleicht noch nicht ganz so?
Also die drei Kreuzbandrisse werden wir diese Saison leider nicht mehr zurückbekommen. Ja. Also Nadine Geiring, Vanessa Freier und auch Vanessa Diehl. Die drei werden dieses Jahr oder diese Saison vielmehr leider keinen Einsatz mehr mit ziemlicher Sicherheit haben werden. Die Maxi Adler ist da noch die vielversprechendste. Die war jetzt letzte Woche das erste Mal wieder auf dem Platz. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die ist noch sehr jung und manchmal ein bisschen übermotiviert. Von dem her müssen wir da einfach gucken, dass sie im richtigen Tempo sich einfach weiterentwickelt. Ja. Dann ist das auf jeden Fall wieder eine Alternative. Dann war die Celine Philipp ja auch im Premierenspiel ausgenockt, mit dem Knie, im Meniskusriss ist jetzt wieder zurück. Die haben wir Ende der Hinrunde schon wieder zurück gehabt. Die versuchen wir jetzt aufzubauen und fit zu machen, dass die wieder eine Säule sein wird. Svenja Merten ist wieder zurück nach Rippenbruch und Ödem im Bauchraum. Auch auf jeden Fall wieder eine wichtige Spielerin. Viel Erfahrung, die zurückkommt. Lara Barth hatten wir verletzungsbedingt ja zwischenzeitlich auch verloren. Momentan laboriert sie aber auch am Sprunggelenk mit einer kleinen Blessur. Ist also momentan auch wenig einsatzbereit. Und dann hat sich die Katharina Baumann gleich Anfang Januar auch einmal vertreten am Sprunggelenk. Die ist jetzt aber auch schon wieder fast vollständig hergestellt, sodass man. Die ist wieder im Training, genau, aber teilweise auch individuell noch, ohne Körperkontakt, um da auch sie wieder langsam an die Belastung ranzuführen. Also mit der rechnen wir jetzt auch gegen Ende Februar wieder.
Okay.
Also zur Rückrunde auf jeden Fall.
Ja, also zur Rückrunde sind alle toi, 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 am Start, außer die eben durch die Kreuzbandverletzung leider noch länger raus sind.
Was auch noch für Fragen aufgekommen sind, ihr habt ja relativ früh auch mit Testspielen angefangen. Wo lag da der Grund drin?
Jetzt im Winter oder schon im Sommer? Im Winter. Weil Spiele eigentlich die beste Wettkampfpraxis oder die beste Übung sind. Zum einen, weil wir natürlich auch durch die Verletzungen oft geplagt waren. Also ich glaube, wir haben das mal durchgeguckt gehabt, Heiko und ich, dass man im letzten Spiel war das zum ersten Mal die Möglichkeit, derselben Elf aufzulaufen wie in der Vorwoche. Ansonsten ist es uns nicht möglich gewesen in der gesamten Hinrunde aufgrund von Verletzungen, Krankheit oder anderen Themen. Dementsprechend haben wir uns oder konnten wir uns auch gar nicht so finden und nicht so festigen in der Formation und in der Grundordnung, wie wir uns das vielleicht schon früher gewünscht hätten. Ja. Und deshalb haben wir auch da gesagt, wir nutzen die Trainingswochen, die wir haben, mit vielen Spielen, weil man keine Situation im Training so nachsimulieren kann, wie sie im Spiel tatsächlich dann stattfindet. Und auch, um jeder die Chance zu lassen, in einem relativ großen und breiten Kader sich zu zeigen. Ja. Dass jede Spielerin die Option hat, jetzt über einige Testspiele nochmal auf sich aufmerksam zu machen, die Karten neu zu mischen, die Neuzugänge sich auch zeigen dürfen.
Ja.
Um im besten Fall Mitte März dann mit einer Stammformation und den besten in dem Moment in Verfassung bringenden Elf auf dem Platz zu stehen.
Verletzungen, hattet ihr da auch mal Überlegungen mit Belastungssteuerung oder so? Oder waren das, wie waren da eure Gedanken, dass ihr gesagt habt, es ist ja viel halt durch Kontakt entstanden und da kann man im Training wenig machen? Oder was war da Thema?
Also wir haben uns alle mögliche Gedanken gemacht, nachdem die vierte dann irgendwann mit der Diagnose Kreuzbandriss da war. Da waren wir schon echt auch am Tiefpunkt, auch im Trainerteam angekommen. Ja. Wo wir uns sehr stark hinterfragt haben, wo Heiko auch ja fast kurz davor war zu sagen, hey, ich schmeiß hier hin, weil es kann nicht sein, das habe ich noch nie erlebt. Es muss an mir liegen oder an meiner Art und Weise, wie ich trainiere oder spielen lasse. Waren harte Wochen für uns alle. Wir haben uns sehr, sehr oft zusammengesetzt in allen möglichen Konstellationen, im Trainerteam, mit der Mannschaft, die Mannschaft für sich, mit den Physios, mit den Ärzten. Wir haben unzählige Runden gemacht, wir haben uns externe Meinungen eingeholt, wir haben bei Inhouse-Ärzten und Physios aus dem NLZ bei den Profis nochmal nachgehakt. Also ganz grundsätzlich ist das Kreuzbandrissrisiko bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Das ist schon mal Fakt, das ist bewiesen, aber in der Häufigkeit habe ich das auch noch nie erlebt und auch noch nirgends irgendwie gehört, sodass man sich schon hinterfragt hat, wie das passieren konnte. Und wir können es uns bis heute nicht so richtig erklären. Und einerseits ist es beruhigend, weil es offensichtlich nicht an einer falschen Trainingssteuerung lag oder an zu häufigem, zu harten oder falschem Training. Andererseits ist es natürlich weiterhin eine Unbekannte, wo man gerne eine Erklärung dafür hätte. Aber wir haben alle Verletzungen übereinander gelegt und wir konnten keine Übereinstimmung oder keinen roten Faden erkennen, weil teilweise Verletzungen als Kontaktverletzung passiert sind. Wir hatten teilweise Eigenverletzungen, wir hatten Verletzungen im Spiel, wir hatten Verletzungen im Training, aber auch isoliert, also nicht durch einen Zweikampf oder irgendwas. Die Verletzungen sind mal beim Spiel, also so mit morgens oder mittags entstanden, mal abends im Training, mal bei Sonnenschein, mal bei Regen, mal auf Rasen, mal auf Kunstrasen, mal mit Nockenschuhen, mal mit Stollenschuhen. Also ihr merkt, wir haben wirklich alles versucht zu analysieren, wo es dran liegen kann. Mal zu Hause, mal auswärts. Es war alles dabei. Und es gab einfach keinen gemeinsamen Nenner. Und bei zwei Spielerinnen gibt es eine Vorbelastung im Knie, die vielleicht ein paar Prozent die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Verletzung erhöht. Aber es gab auch bei zwei Spielerinnen keine Vorgeschichte im Knie. Einmal war es einfach ein rüdes Foul, wo die Gegenspielerin die Vanessa nicht kommen sieht und sie von hinten umsemmelt. Vielleicht auch da ein Stück weit das Thema Druck, sich zeigen wollen, sich Motivation. Beweisen wollen, übermotiviert, nicht nur von unseren Spielerinnen, sondern auch vom Gegner, dem VfB in Anführungszeichen weh zu tun. Da nochmal 110% reinzulegen. Ja, aber es ist tatsächlich bis heute ein Mysterium, das hoffentlich so in der Form nie wieder auftaucht.
Also wenn ich da noch kurz, ich weiß nicht, du bist ja auch im Trainerausbildungsbereich unterwegs. Ich lese mir da auch manchmal so ein paar Sachen durch, was jetzt anscheinend auch beim DFB in der Trainerausbildung zukünftig im Frauenbereich eine Rolle spielen soll, ist das Thema Zyklus im Zusammenhang mit Verletzungen. Also
absolut.
Das ist wahrscheinlich so eine neue Wissenschaft, ist wahrscheinlich nicht, aber man hat es jetzt erstmals überhaupt auf dem Schirm in dem Bereich. Und
da ist sicherlich auch ein Faktor. Mhm. Also ob das eine Ursache oder ein Grund ist, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der die Leistung beeinflusst und der auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit erhöht in der Zeit des Zyklus. Aber auch da reagieren alle Spielerinnen irgendwie anders. Aber was wir uns definitiv auch als Lessons Learned so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, ist, die Mädels in gewissen Bereichen, die jetzt nicht zwingend was mit dem sportlichen Alltag auf dem Platz zu tun hat, sondern alles, was gesunde Lebensführung. Und da gehört auch Prävention, da gehört Stressmanagement, da gehört Schlaf mit dazu, Ernährung und so weiter und so fort, dass wir die Themen definitiv noch schneller und noch agiler angehen möchten, um einfach ihnen auch da Mehrwert zu bieten, dass wir uns nicht nur die Fußballspielerin angucken, sondern den Menschen. Weil nur dann, wenn alle Faktoren passen, kann jemand seine Top-Leistung auch abrufen. Das sind Themen, die gerade auf der Agenda habt, da Dinge zu organisieren.
Das ist halt der Weg zur Professionalisierung. Genau. Ja, das ist halt einfach ein Weg. Ja. Okay, wir haben schon ein paar Mal jetzt die Neuverpflichtungen thematisiert. Kannst du mal Namen nennen vielleicht, wo die herkommen und auch auf welchen Positionen sie denn eine Verstärkung hoffentlich sein werden?
Ja, gerne. Wir haben die Jillian Castor für uns gewinnen können vom SV Hegnach, die also im Winter bereit ist, auch eine Liga weiter unten Fußball zu spielen, da Hegnach ja momentan in der Regionalliga eine sehr gute Rolle spielt, die aber für sich einfach die Chance nochmal wahrnehmen wollte und vielleicht auch auf etwas mehr Spielzeit bei uns hofft, als sie zuletzt in Hegnach hatte, die eine extrem fleißige und auch fitte Spielerin ist. Also die kam topfit aus der Winterpause, hat da gleich überzeugt mit super Laufzeiten und ist vorwiegend auf dem Flügel einsetzbar. Da auch über ihr Tempo eine ganz, ganz große Stärke, die uns sicherlich da auch weiterhilft und nochmal eine weitere Alternative in der Offensive darstellt. Dann haben wir die Marleen Schmelzle dazu bekommen, um Ligakonkurrenten Crailsheim. Die auch letztes Jahr mit uns gemeinsam, also mit dem VfB Obertürkheim, abgestiegen ist in Crailsheim, die jetzt aber weiterhin auf dem absteigenden Ast so ein bisschen unterwegs sind und sie für sich einfach ja die Entscheidung getroffen hat, nochmal einen neuen Schritt zu machen, sich auch nochmal weiterzuentwickeln, sind beide noch sehr jung. Da geht auf jeden Fall noch viel und auch eine sehr, sehr weite Anreise in Kauf nimmt, die in Schwäbisch Hall wohnt. Aber das alles für sich gerne in Kauf nehmen möchte, weil sie einfach an dieses Konzept, das wir beim VfB verfolgen, glaubt. Und da einfach ihre besten Weiterentwicklungschancen im Moment sieht. Und die dritte im Bunde, die wir noch dazu bekommen haben, ist die Licia Entenmann vom TSV Münchingen. Da schließt sich auch wieder mein Kreis, okay, die ich schon deutlich länger kenne und auch begleite, die mit 16 leider auch schon Kreuzbandriss erlitten hat und jetzt wieder fit ist und für sich auch ja einfach die Chance ergreifen wollte, ein Riesentalent aus meiner Sicht ist, die noch jung ist, viel lernen muss, noch manchmal ein bisschen unbekümmert und wild ist, was teilweise auch schön vorteilhaft ist. Und die haben wir jetzt auch mit dazugenommen und werden jetzt die in der Vorbereitung bei uns in der ersten Mannschaft mit dabei haben. Und wo sie am Ende nachher dann zum Einsatz kommt, muss man einfach sehen, ob sie da direkt bei der ersten auch im Spielbetrieb mithalten kann oder ob es dann über die zweite Mannschaft oder auch über Einsätzen in der U17 geht. Das werden wir sehen, werden wir eng im Austausch bleiben. Aber wichtig ist einfach auch da, dass sie die optimale Entwicklung und auch ja Chance für sich hat, dass sie da einfach auch zum Einsatz kommt.
Ja.
Und ganz grundsätzlich haben wir sonst einfach auch die ein oder andere aus der U17 ja schon auch bei uns im Training dabei gehabt, auch schon zum Spiel mal mitgenommen, dass auch in der U17 der Eindruck entsteht, dass es sich lohnt, sich reinzuhängen, dass es gesehen wird, dass man dann auch seine Chance bekommt bei den Frauen, bei uns wie auch in der zweiten Mannschaft. Haben auch die Michelle Prell, die eigentlich Stammspielerin bei uns in der zweiten Mannschaft ist, auch jetzt momentan bei uns in der Vorbereitung mit dem Training, die auch eine sehr, sehr gute Figur macht und da auf sich aufmerksam macht. Also es wird auf jeden Fall interessant, es wird spannend, es muss sich jede zeigen, kann dann doch nochmal vielleicht die ein oder andere Verschiebung auch geben. Und ich glaube, so muss es auch sein.
Das ist ja meistens so, wenn im Training auch schon ein relativ hohes Niveau ist, durch den Wettbewerb, sagen wir mal, dann steigert das ja häufig auch, oder sollte das Spielniveau dann entsprechend auch steigen. Absolut. Genau.
Ja. Kurze Frage noch, Trainingslager, wie zufrieden wart ihr da, wie ist es gelaufen? Ihr wart ja nicht in Marbella.
Ach, gar nicht.
Warum eigentlich nicht? Weil Marbella?
Die Frage würde ich mal hinten anstellen. Die erste Frage beantworte ich sehr gern. Es war gut. Es war sehr kalt. Wir hatten ja das zweite Januarwochenende, haben wir uns ausgesucht, eben bewusst auch gleich am Anfang der Vorbereitung, wie schon erwähnt, dass die neuen Mädels da gleich integriert werden und dass die Mädels, die sich vielleicht auch jetzt über die Weihnachtstage nicht so häufig gesehen haben, Zeit zum Quatschen haben. Also wir haben das auch wirklich nicht als Schleifer-Trainingslager angesetzt, sondern es ging auch ein bisschen um Teambuilding, es ging um Zusammenfinden, es ging um Spaß wiederfinden und hatten dementsprechend gute Einheiten, auch anstrengende Einheiten, hatten aber auch einen kleinen Teamwettbewerb mit drin, wo es dann tatsächlich auch der Spaß im Vordergrund stand oder auch als Team zu agieren, weil wir auch sehen wollten, wer in Kleingruppen welche Rolle einnimmt, wer führt vielleicht, wer ist in Anführungszeichen nur der Mitläufer, wer ist der Stratege, wer ist der Lautsprecher. Also solche Dinge waren für uns da auch wichtig, sind dann noch 2,5 Stunden nach Esslingen gewandert. Es hat auf sehr viel Begeisterung gestoßen.
Nahezu gejoggt, habe ich gehört.
Ja, es waren tatsächlich auch ein paar Verrückte dabei, die brutales Tempo an den Tag gelegt haben, aber am Ende haben sie dann zugegeben, sie wollten es einfach nur hinter sich bringen und damit schneller beim Essen sein. In Summe, wir hatten dann noch einen kurzen Vortrag auch zum Thema Mentalcoaching, weil ich glaube auch das ein wichtiger Punkt ist, gerade durch die gesteigerte Aufmerksamkeit, den Druck, den auch alle Mädels verspüren, der von außen kommt, den sie sich aber auch vielleicht selber machen. Von dem her war das eine rundum gut gelungene Sache, finde ich, die uns vielleicht sogar ein bisschen mehr gebracht hat als jetzt ein Schleiferwochenende, wo alle im Viereck nur noch rumrennen. Wir haben genug Trainingseinheiten bis zum Rückrundenstart.
Okay, super.
Ja, also wir haben jetzt gerade die Neuzugänge thematisiert. Führt mich jetzt zu der Frage, wer ist denn bei euch zuständig für die Kaderzusammenstellung? Wer macht es außer Lisa?
Ich habe noch niemand anderen gefunden.
Okay.
Nee, Spaß beiseite. Also vorwiegend ist es tatsächlich schon meine Aufgabe und gemeinsam natürlich mit Heiko. Also wir sind ganz, ganz eng im Austausch. Er sagt mir natürlich auch, was er am aktuellen Kader schätzt, was ihm aber vielleicht auch fehlt, welche Positionen ihm fehlen, wo ihm gewisse Skills auch fehlen. Und das ist dann für mich die Aufgabe, auf die Suche zu gehen. Weil er jetzt eben nur nicht so lange im Frauenfußball unterwegs ist, kennt er eben auch noch nicht allzu viele Spielerinnen. Da kann ich dann auf meinen Fundus und meinen Erinnerungsschatz aus den letzten Jahrzehnten ein bisschen zurückgreifen und versuche dann für ihn die beste Lösung oder Lösungen zu präsentieren, um dann eben die Löcher zu schließen, die er momentan noch wahrnimmt. Und so werden wir das jetzt auch im Hinblick dann auf den Sommer und die neue Saison angehen. Natürlich auch ein Stück weit ligaabhängig. Im besten Fall steigen wir auf. Das hoffen wir natürlich alle und glauben auch fest dran, dass das klappt. Und dann ist, glaube ich, auch jedem bewusst, dass ich auch da in der Kaderdichte auf jeden Fall nochmal was verändern muss, wenn man in der Regionalliga eine gewisse Rolle spielen möchte. Und da sind wir ganz, ganz eng im Austausch und sind da aber auch mit den Vereinen. Und das ist mir genauso wichtig, gerade jetzt auch im Austausch mit dem SV Hegnach. Wir wollen uns da nicht gegenseitig die Spielerin wegnehmen, weil wir die Nummer 1 im Ländle sein wollen, sondern weil wir versuchen möchten, auch vielleicht mal über einen gemeinsamen Austausch Spielerinnen hin und her zu schieben, dort wo sie halt in dem Moment am besten auch zur Geltung kommt. Und das ist wichtig und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir da nicht mit Mädels irgendwie hintenrum oder über WhatsApp kommunizieren oder Instagram oder weiß der Geier was, sondern dass wir da wirklich über die Vereine gehen und dann mit den Mädels vernünftig sprechen, ob Interesse besteht und die Vereine aber auch mit ins Boot nehmen. Das ist mir wichtig.
Und wie funktioniert das dann in konkreto, also mit Lizenzen oder keine Lizenz? Also haben die, ich komme aus dem Schwimmen, da gibt es so ein Zweitstartrecht, aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen können die so relativ kurzfristig auch zum anderen Verein gehen, um halt Spielpraxis zu kriegen oder müssen die dann konkret verliehen werden? Oder
also es gibt kein Konstrukt von Leihspielern in dem Sinne im Frauenbereich, wie man es vielleicht auch aus dem Profibereich bei den Männern kennt, sondern es ist halt immer mit einem Wechsel verbunden im Moment. Okay. Also klar, im Jugendbereich gibt es schon die Möglichkeit über Zweitspielrechte, aber dann eher über eine Jungs- und Mädelsmannschaft, aber nicht über zwei Mädchenmannschaften. Dann gibt es Sonderregelungen für Studenten und solche Geschichten, aber im klassischen Sinne jetzt auch auf die beiden Mädels bezogen, die neu dazugekommen sind, die sind klassisch gewechselt. Und im Winter gibt es halt die Besonderheit, dass der abgebende Verein definitiv zustimmen muss.
Okay.
Das heißt, völlig egal, was wir theoretisch für eine Summe aufrufen würden, wenn die nicht möchten, dann kann die Spielerin nicht gehen. Dann wird die gesperrt für 6 Monate und wer rechnen kann, weiß, dass die Saison ist dann zu Ende. Also, und das will man auch keiner Spielerin antun. Dementsprechend ist auch da umso mehr wichtig, dass man im Austausch ist mit dem Verein, dass man sich einig wird, dass man sich nicht gegenseitig verprellt. Im Sommer ist es ein bisschen einfacher, na, weil die Mädels da auch ohne die Zustimmung und mit Sperre über 3 Monate maximal dann vielleicht belangt werden. Aber ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass man im Austausch ist und dass sich auch alle im Guten einig sind.
Man kann ja da auch mal den Blickwinkel ändern sozusagen, ja, finde ich. Also man hat ja als Spielerin, sage ich mal, auch am Beginn der Saison irgendwo ein Commitment abgegeben.
Ja.
Und hat gesagt, ja, ich verpflichte mich jetzt für das Jahr hier, um dann nicht im Winter eigentlich, also.
Ja, es ist ja auch nicht so beliebt, im Winter zu wechseln im Frauenfußball. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eigentlich keine klassische Wechselperiode, wie man es vielleicht im Männerfußball kennt, sondern im Frauenfußball ist es eigentlich schon, gehört zum guten Ton, das durchzuziehen, außer es gibt irgendwie Querelen oder es gab andere Gründe. Aber es ist eher unpopulär und nicht so gern gesehen zu gehen. Und deshalb ist es umso erfreulicher, dass wir es aber mit 2 Vereinen geschafft haben, uns einig zu werden und aber auch, dass die Spielerinnen bereit sind. Weil auch das, man weiß ja, man kommt aus einem gewohnten Umfeld, im besten Fall versteht man sich mit allen gut. Man möchte ja auch eigentlich keine Scherben hinterlassen. Ne? Und vor allem auch, dass Gralsheim als direkter Liga-Konkurrent, der definitiv durch den Abgang von der Marleen geschwächt wird, sagt, ja, ihr könnt sie nehmen, weil wir glauben, dass sie bei euch die bessere Entwicklungsmöglichkeit hat.
Das ist super.
So, das, und darum geht's. Ja, und das ist wichtig, es ist auch wichtig, dass auch die Hegnacher, die könnten genauso sagen, ja super, nächstes Jahr seid ihr unsere Konkurrenten, wenn ihr aufsteigt, ja, und jetzt habt ihr eine von unseren guten Spielerinnen. Ja, klar, mit Sicherheit wird vielleicht der eine oder andere auch so denken, aber am Ende geht es darum, dass die Jillian bei uns einfach eine höhere Chance hat zu spielen, sich weiterzuentwickeln. Und da geht dann immer der Spieler oder die Spielerin vor im Vergleich zum Vereinsinteresse.
Das heißt aber, was du vorher angesprochen hast, mit Beträgen, die aufgerufen werden, da werden schon auch Ablösen gezahlt.
Ja, da gibt es ja Festlegungen, ne? Also da gibt es ja Regularien, klare und...
Genau. Je nach Liga-Zugehörigkeit gibt es einen festgesetzten Betrag, der mindestens zu leisten ist, wenn man eine Spielerin haben möchte. Und jetzt im Winter, wie gesagt, kann man sich in Anführungszeichen natürlich auch die Freigabe erkaufen. Ja. Aber wäre für mich eigentlich der falsche Ansatz.
Ja,
jetzt sind wir gerade noch im unteren Amateurbereich, sagen wir mal. Aber was man so mitbekommt, wird es ja nachher auch, wenn es Richtung Professionalität geht, ein Beraterthema werden. Ne? Das ist ja auch was im Frauenbereich jetzt über mehr Also ich glaube, bis zur zweiten Liga runter gibt es kaum noch viele Spielerinnen, die ohne Berater unterwegs sind. Also da, glaube ich, kommt dann schon interessante Dinge auf dich zu, wenn es dann mal in den Bereich geht. Spannend.
Ja, absolut. Ja. Also das gehört ja auch mit dazu. Und am Ende finde ich das auch gar nicht verwerflich, dass die Mädels dann auch mit Beratern unterwegs sind. Weil am Ende, wer soll sich denn da alles drum kümmern? Also ja, die müssen so viel machen, die müssen den ganzen Tag arbeiten gehen, ja, oder studieren oder weiß der Geier. Und dann sollen sie sich noch um ihre eigenen Verträge im Detail kümmern, wissen gar nicht, was dann vielleicht auch Vereine aufrufen oder was in den Verträgen drinsteht. Deswegen finde ich es völlig legitim, dass man sich ab einem gewissen Niveau professionell beraten lässt. Ja. Und ich glaube auch, dass es im Frauenfußball, also zumindest jetzt in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, auch noch lange nicht diese Geldmeierei ist, sondern dass es tatsächlich eher eine Entlastung und eine Unterstützung für die Mädels ist.
Ja. Ja. Andere Frage, ich meine, wir sind jetzt hier bei der Kaderzusammenstellung, das heißt, Scouts hast du jetzt auch noch nicht irgendwie zur Hand, die du rausschicken kannst. Was uns denn zum nächsten Thema führt, wie funktioniert es eigentlich oder wie läuft es eigentlich mit der Zusammenarbeit, wie profitiert die Frauenabteilung der Frauen-VfB, vom Männer-VfB, ja, NLZ, was bekommt ihr da für Unterstützung? Hast du zum Beispiel jetzt, ich meine, letzte Sportdirektor war ja vom VfB, der Sven Mislintat war ja sehr bekannt für sein sehr datenorientiertes Scouting. Gibt es da auch Möglichkeiten, wo du dann das auch mal für die Frauen nutzen kannst? Oder?
Ja, also wir haben auf jeden Fall einige Anknüpfungspunkte mit dem NLZ und auch mit anderen Direktionen intern mittlerweile hinbekommen, weil am Ende ist es auch wurscht, ob das jetzt ein U15 männlicher Spieler braucht oder eine U17 Juniorin. Viele Dinge kann man tatsächlich 1:1 übernehmen. Da haben sich auch mit der Verpflichtung von Heiko als Cheftrainer einige Türen geöffnet, muss man ganz klar sagen, weil er natürlich jahrelang im NLZ immer wieder in Positionen unterwegs war, alle kennt und auch den ein oder anderen Kniff kennt. Und wir kriegen da auf jeden Fall Unterstützung. Wir haben teilweise Übungen oder auch Einheiten schon von NLZ-Kollegen bekommen. Ob das mal so ein Sprint-Signaltest ist, der dann da begleitet wird, oder wir einen Präventions- und Athletikplan vom Athletiktrainer U21 bekommen haben. Wir hatten mal so eine sportwissenschaftliche Analyse. Also das sind all solche Themen, wo wir schon auf Bestehendes auch zurückgreifen dürfen und auch können, wo wir auch die Spiele werden gefilmt und können mit einem gewissen Analysetool dann auch nochmal nachbearbeitet werden. Also das ist schon eine deutliche Qualitätssteigerung zu dem, was man davor hatte oder wie man sonst hemdsärmlich selber gemacht hätte. Das ist absolut, und ich glaube, dass wir das auch weiterhin vertiefen können und auch müssen. Nichtsdestotrotz ist es zwar schön, wenn man auf alles zurückgreift kann, was schon da ist, was auch für Mädels nutzbar ist, aber wir müssen uns personell da schon auch anders aufstellen. Also es kann keine One-Woman-Show sein, das soll es auch nicht sein und das möchte ich auch nicht und es funktioniert auch nicht. Also wenn wir professionell werden wollen, dann braucht es einen ganz anderen
Stab.
Manpower. Mhm. Oder Woman Power, wie auch immer. Weil, wie du schon richtig angesprochen hast, also ich kann nicht momentan irgendwie Co-Trainer sein, meine eigene Mannschaft dann vorbereiten oder beim Spiel begleiten, parallel bestenfalls noch die zweite Mannschaft manchmal noch mit anfeuern und unterstützen oder zufällig dann noch ein Spiel von der Konkurrenz angucken, um zu schauen, wie spielen die denn, die wir nächste Woche als Gegner haben, oder als drittes dann irgendwie noch potenzielle neue Spielerinnen zu scouten. Hm. Also das funktioniert einfach nicht. Ja. Und das versuchen wir im Trainer Team, so wie wir momentan aufgestellt sind, gut zu verteilen. Das klappt auch weitestgehend ganz gut. Der Heiko ist da auch mega engagiert und versucht da auch viel mitzutragen. Aber auf lange Sicht ist das natürlich ja nicht gewinnbringend und nicht genug.
Auf lange Sicht. Das ist eine ganz tolle Überleitung.
Richtung Zukunft.
Richtung Zukunft. Wie sieht denn sich die Lisa Lang von heute in der Zukunft, kurz-, mittel-, langfristig? In ihrem Teil, du hast ja schon gesagt, ich kann das alles nimmer, also perspektivisch alleine stemmen. Gibt's da irgendwas, wie man damit umgeht, diesem ja massiven Arbeitsanfall?
Ja, also wir haben das intern ja schon häufiger besprochen. Bin auch da sehr froh, dass ich die Oriana D'Aleo an meiner Seite habe, die als Abteilungsleiterin vor allem die Themen jetzt zweite Mannschaft und U17 betreffend und auch Obertürkheim als Kooperationspartner da viel abräumt und viel übernimmt. Da sind wir auch oft und eng im Austausch. Aber nichtsdestotrotz braucht es auf jeden Fall da klare Strukturen. Einer, der das Teammanagement führt, einer, der dann auch aus meiner Sicht, wir brauchen wie so eine Art Talentebegleiter. Also der ist zwar schön, wenn wir die Talente dann haben, aber wenn wir mit denen nichts machen oder uns für die nicht interessieren, dann sind die auch schneller wieder weg, wie wir gucken können. Und das wird dann auch, finde ich, dem Anspruch, den der VfB haben muss, nicht gerecht. Sondern wir müssen dann mit den Eltern regelmäßig im Austausch sein. Wir müssen die schulischen Leistungen ein Stück weit im Blick haben, ob das funktioniert.
Ist Olympiastützpunkt in dem Zusammenhang auch ein Thema? Internat und so?
Ja, also klar, natürlich für die bestehenden Mädels jetzt eher weniger. Aber wir wollen ja immer mehr von den hochklassigen Spielerinnen für uns gewinnen. Und da kann es dann schon noch mal sein, dass in jungen Jahren mal eine dabei ist, die vielleicht vom Bodensee kommt. Mhm. Und die kann da nicht dreimal in der Woche zum Training fahren und wieder zurückfahren, sondern da müssen wir dann schon über Internatsplätze oder auch schulische Betreuung oder Frühtraining am OSP oder weiß der Geier, also alles Mögliche diskutieren. Oder auch, wie dann die schulische Betreuung ist. Also wir müssen auch dringend mit den Stuttgarter Schulen, die sich auf den Sport ausgeschrieben haben, auch nochmal zusammensetzen und da Konzepte erarbeiten. Wie reporten wir denn? Haben wir denn einen Blick darauf, ob unsere Mädels in der Schule abstürzen, wenn sie viermal in der Woche auf einmal trainieren? Das will keiner. Also es ist auch klar, dass sich keine Spielerin ihren Lebensunterhalt mit Fußball verdienen kann. Außer sie spielt jahrelang erste Liga oder ist Nationalspielerin. Ja. Und deshalb ist es ganz auch wichtig, dass wir da das zweite und das dritte Standbein, und das sind Freunde und Familie, nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir da auch unsere Schuldigkeit tun oder dass wir den jungen Spielerinnen aus der U17 eine Berufsberatung anbieten. Ja, ob das nachher beim VfB direkt ist oder ob es über die Akademie ein gewisser Studiengang ist oder ob es über einen Partner oder Sponsor, der ein Praktikum anbietet oder eine Stelle frei hat. Also genau solche Tools müssen wir nutzen, müssen wir mit den Mädels besprechen, dass wir auf lange Sicht, und da sind wir wieder bei der Langfristigkeit, nachhaltig unsere eigenen Mädels bei uns halten können und attraktiv sind und vielleicht auch gegenüber anderen Vereinen eben dieses Plus haben, weil wir andere Möglichkeiten haben, weil wir der VfB sind im Vergleich zu etwas kleineren Vereinen. Ja,
und das ist halt alles immer eine individuelle Geschichte, ne? Da ist bei jedem halt was anderes.
Das braucht
Manpower und Zeit, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich habe mir dann, oder wir haben uns dann zum Beispiel die Frage gestellt in der Konstellation dann, wie du es jetzt erzählt hast, dass jetzt dein Weg also Richtung rein Frauenfußball zeitnah gehen wird, dass im Thema Strukturen eine Co-Trainerin nachher womöglich Spielerverträge verhandelt. Passt ja vielleicht auch in der Struktur dann irgendwie.
Genau, also das ist auf lange Sicht oder auch schon auf relativ kurze Sicht tatsächlich nichts mehr, wo man professionell mitarbeiten kann. Das war jetzt die erste Saison. Wir sind ja auch so ein bisschen holprig gestartet, ja, mit der Trainergeschichte und haben jetzt mit Heiko hätten wir aus meiner Sicht keinen besseren finden können, der das super macht, dem aber vielleicht einfach der Hintergrund im Frauenfußball fehlt, weshalb ich dann auch gesagt habe, okay, ich bleibe dabei.
Was manchmal auch in der Ansprache anfangs so rüberkam, auf Jungs.
Ja, gut. Ja, da muss er sich halt drum umgewöhnen, aber mittlerweile ist er da mehr als tief drin. Ja. Und deswegen war das für die Premieren-Saison, glaube ich, in Summe so vom Grundpaket her sehr gut gelöst. Ja. Aber klar, jetzt geht mein beruflicher Weg Richtung Frauenfußball als Haupttätigkeit. Dann macht es wenig Sinn, da noch in kurzen Hosen mit auf dem Sportplatz zu stehen, weil es einfach auch einen gewissen Interessenskonflikt vielleicht früher oder später mit sich bringt. Also kann sich ja nicht davon freimachen, dass dann man am Ende der Saison da sitzt und sagt, es tut mir leid, für dich endet der Weg in der ersten Mannschaft leider heute bei uns, weil wir leider bessere mittlerweile vielleicht haben. Und er sagt, die hättest du mich mal besser trainiert, dann wäre ich vielleicht noch da. Ja. So, da kann ich ja nicht mal was dagegen sagen dann. Und es sind die Dinge, von denen wir uns freimachen müssen. Wir müssen es klar trennen. Es gibt ein Trainerteam und es gibt dann ein Management dahinter. Und das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten intern so besprechen, weil es, glaube ich, keinen Sinn hat, diese Funktionen zu vermischen in der kommenden Saison.
Dass du dann halt weniger oder dass du aus dem Co-Trainer-Dasein dann quasi ausscheidest und dann hauptsächlich eben die Management-Aufgaben für die Frauen, für den Frauenfußball vom VfB machst.
Ja, also ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei und ich merke das auch selber, dass ich häufig, wenn wir Sitzungen haben, komme ich mir schizophren vor, weil ich erstmal Dinge vortrage als Co-Trainer und danach als Teammanager oder als Vereinsmanager und darf dann mit dem erhobenen Zeigefinger manchmal sagen, Mils, wir müssen es aber so machen oder hin oder her. Und als Trainer hätte ich aber eine andere Ansicht vielleicht oder eine andere Gewichtung der Themen. Ja. Und es ist einfach schwierig, mir gegenüber selbst, ist für mich, da gerecht zu werden, aber auch eben die Vermischung, die vielleicht nicht immer gut ist, solange man sich lieb hat und jeder versteht sich mit jedem, ist das alles immer gar kein Problem, aber sobald mal Probleme aufkommen oder unterschiedliche Meinungen da sind, dann wird es halt schwierig und da macht man sich angreifbar und ich glaube, davon müssen wir uns frei machen.
Ja,
das hat dann immer so was von Amateurhaftigkeit irgendwo ein Stück weit.
Ja, und es ist also halt keine saubere so Trennung von Zuständigkeiten dann.
Ja, super. Also ich glaube, wir haben Lisa heute nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und viele, viele Informationen bekommen, die wahrscheinlich so auch nicht
in der Tiefe
bekannt waren. Ja. Also dafür schon mal super vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja. Woraus du jetzt noch nicht rauskommst, ist aus unserer Kategorie Schwarz oder Weiß.
Okay, was erwartet mich jetzt?
Ja, das ist jetzt nicht ganz unbekannt. Wir stellen dir zwei Alternativen zur Verfügung und du gibst spontan, also sehr spontan einfach
genau,
deine Priorität.
Hü oder Hot.
Genau, so.
Ja. Ich nehme
so.
Oder.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, okay. Wechseln wir uns ab, oder?
Mach du mal.
Mach ich mal. Okay, also ganz einfach erstmal Buch oder Film?
Film.
Rasen oder Kunstrasen?
Kunstrasen.
Vierer- oder Fünferkette?
Dreierkette.
Okay. Döner oder Falafel?
Döner.
Amerika oder Asien?
Amerika.
Kneipe oder Club?
Also Club weiß haben wir jetzt. Weder noch. eine rauchfreie Kneipe.
Aha, okay. Und zum Abschluss jetzt noch Hofbräu oder Trollinger?
Spezi. Nee, jetzt muss man rausschneiden. Keine Werbung mehr. Aquarömer.
Aber Spezi könnte ich sagen.
Spezi.
Aquarömer.
Aquarömer.
Okay. Alles klar.
Ganz groß. Wobei du mit Spezi zumindest auf Twitter ganz weit vorne bist. Ja, da gibt es einige Spezi-Lover.
Ja, ich gehöre dazu.
Ja, gut.
So ist es.
So dann das musikalische Dings übergebe ich dann dir wieder.
Genau, wir haben uns überlegt, jeder Gast, der herkommt, muss uns einen Musiktitel dalassen und wir erstellen dann eine Playlist. Welches Lied, welcher Song darf für dich in der Kabine nicht fehlen?
In der Kabine?
Ja.
Also in der Kabine höre ich ja oder bin ich immer ein Verfechter davon, auch mal Musik zu hören, die sonst nicht so salonfähig ist, weil sie einfach reinknallen muss. Also wenn du mich jetzt privat gefragt hättest, hättest du mich nur eine Antwort gegeben, dann wäre ich auf jeden Fall immer für die Backstreet Boys als Kind der 90er.
Welcher Song?
Everybody.
Okay.
Ja, da geht's ab. Okay. Aber in der Kabine ist schon nochmal was anderes, weil da brauchen wir ja schon irgendwas, was ein bisschen einheizt, was vielleicht auch ein bisschen Aggressivität mitbringt. Auch so ein richtiger 90er-Klassiker von DMX.
Ja.
Heißt es Gonna Give It To You?
Okay, cool.
Müsst nochmal genauer nachgucken, ob es genau so.
Kann schon nachreichen.
Ja, gut,
oder
danke.
Pascal nickt. Unser,
schneid's
unser.
Einfach raus.
Nein, aber das passt. Ja. Cool.
Da bin ich mal gespannt, was da am Schluss dabei rauskommt.
Ja, ich auch. Ich auch.
Also alle, die in der Kabine Helene Fischer hören wollen, laden wir immer ein.
Komm raus aus der Kabine.
Also ich bin auch ein Helene Fischer-Fan, so ist es nicht, aber in der Kabine hat es da nichts zu suchen. Ja. Ne? Außer nach dem Sieg danach.
Okay. Atemlos.
Zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, perfekt. Da sind wir schon fertig und wir sind noch nicht mal so, haben noch nicht mal so überzogen wie berühmt.
Wie man es von anderen Podcasts so gehört hat.
Genau. Grüße gehen raus. Kommen wir zu den Ankündigungen. Das nächste Testspiel in Obertürkheim findet am 19.02. statt und zwar geht es da gegen den SV 67 Weinberg. Ja, und dann sind wir schon am Ende angelangt, gell, Heike?
Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Lisa tippelt schon langsam hier nervös, die hat noch Termine, VfB-Termine heute.
Natürlich Training. Hat sie Termine.
Ja. Training. Ich kann auch nicht zu spät kommen, ja, sonst gibt es gleich hier einen
Strafkasse.
Vom Heiko Gerber.
Ja, gibt es keine Strafkasse oder sowas dann? Also wie heißt das, Mannschaftskasse?
Doch, für die Spielerinnen tatsächlich, ja. Aber für uns Trainer brauchen wir nicht. Wir sind immer die Ersten, die da sind und die Letzten, die gehen.
Und heute hättest du zur Not eine Ausrede.
Ja,
stimmt.
Ist ja ein beruflicher Termin.
Ja. Genau. Ja, in eigener Sache, wir sind gerade dabei, einen Patreon-Account anzulegen. Der wird die nächsten Tage an den Start gehen. Da könnt ihr uns dann auch finanziell unterstützen. Das, was ihr da unterstützt, geht dann vollständig in unser Equipment rein, beziehungsweise ja, wir werden ein bisschen Merch für die Frauen und Mädels, die hierher kommen, zur Verfügung stellen. Des Weiteren sind wir auch dran, ein bisschen Merch vorzubereiten, dass ihr auch nach außen hin zeigen könnt, dass ihr uns unterstützt. Ja, und dann sagen wir für heute Adele, ciao, verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Brustringfrauen mit der Einlaufmusik, die ihr bei den Heimspielen auch immer hört. Vielen Dank, Lisa, und dir gute Fahrt nach Cannstatt.